Hallo und herzlich willkommen zu Radio Ravenclaw, in dem wir uns die alten Bücher von Harry Potter wieder widmen und Kapitel für Kapitel durchlesen. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit...
Hallo, ich bin Mandy.
Hi, wie geht's dir?
Mir geht's gut, wie geht's dir, Robin?
Mir geht es auch sehr gut. Ich freue mich schon sehr, über das nächste Kapitel zu reden, und zwar der Spiegel Nerhegeb. Warum der so komisch heißt und was das zu bedeuten hat, finden wir heute raus. Was ist denn davor so passiert? Oder in welchem Standpunkt sind wir denn jetzt?
Im letzten Kapitel, meines Wissens nach, haben wir Quidditch gespielt, das erste Mal. Wir hatten Harrys grandiosen Catch mit dem Mund und dem Schnatz. Genau, und jetzt sind wir quasi um die Weihnachtszeit herum.
Genau.
Und befinden uns, ich glaube, sogar am Weihnachtsmorgen, also am 25. Dezember.
Es ist noch ein bisschen was davor, glaube ich. Weil,
stimmt, die Geschenke kriegen die ja später.
Genau, später kommen erst die Geschenke. Wir haben erst noch einen kleinen Einblick dahin, dass Fred und George Schneebellfext haben, die dann Quirrell verfolgt haben und ihn auf den Turban klatschte.
Sehr lustiges Bild, auch wenn man sich bedenkt, dass Voldemort unter dem Turban steckt.
Ja, genau. Also. Stimmt, gibt's da nicht irgendwann später, wo Fred und George irgendwas Voldemort... Nee, ne? Ja. Ich dachte gerade bei irgendeiner Schlacht oder so, wenn die dann nochmal irgendwas gegen, dann, also gegen ihn werfen, was eigentlich kein, was nur nervig ist, denke ich so. Egal. Nee. Naja, gut. Auf jeden Fall ist es auch etwas schön realistisch beschrieben hier direkt, dass da irgendwie heißt, okay, es wird kälter, es ist eisig kalt geworden, die Korridore sind überhaupt nicht mehr nett zu begehen. Das ist ja dann nicht mehr so warm und mollig, wie man es in den Filmen hat, wo alles so ja goldflammend glänzt, sondern hat eben wie in der Burg. Sehr arschkalt ist. Und gerade bei Professor Snape in den Kerkern ist es dann schon, ja, einfach nicht so schön. Dementsprechend macht sich Draco so ein bisschen drüber lustig, dass sich manche Leute über Weihnachten in Hogwarts bleiben müssen. Wobei Harry das eigentlich gar nicht so schlimm findet. Und weil zum einen Ron ist da, weil seine Family, also seine Eltern sind in Rumänien, wie hieß er nochmal, Charlie besuchen.
Und den Drachenzähmer.
Genau, und das heißt, er hat jetzt erstmal mit seinem besten Freund quasi ein ganzes Schloss für sich alleine.
Quasi, ja.
Und
Hermine fährt allerdings nach Hause zu ihren Zahnarzteltern. Genau. Nicht vergessen, diese gibt ihnen aber die Aufgabe, nicht zu vergessen, nach Nicolas Flamel zu suchen. Was ganz wichtig ist, weil die drei ja immer noch von Hagrid den Tipp bekommen haben, dass Nicolas Flamel was mit dem zu tun hat, was sich unten im Kerker befindet, was Fluffy bewacht. Und das geht den drei natürlich nicht aus dem Kopf. Wie? Also es würde mir auch nicht aus dem Kopf gehen, was dieser dreiköpfige Hund da bewacht.
Wobei das ein guter Punkt ist. Also die drei sind schon ziemlich, erpicht, herauszufinden, was das quasi ist. Also normalerweise, gerade so elfjährige Jungs und Mädels, die könnten sich ja wahrscheinlich denken, so, keine Ahnung. Ach ja, wer ist Nicolas Flamel? Ach ja, keine Ahnung. Ach, lass mal da irgendwie hingehen, da wird gerade jemand angezündet oder so. Und ist dann sofort instant beim anderen Thema. Aber die sind da halt wirklich sehr picht darauf, weil es halt für sie ein sehr wichtiges Thema ist. Ja. Denn sie glauben ja immer noch, dass Snape da was großartig Böses vorhat.
Genau. Die drei treffen dann nochmal auf Hagrid, was ich irgendwie sehr kontraproduktiv finde. Weil die dann, also nicht das Treffen, sondern sie sprechen ihn halt auch nochmal drauf an. So, keine Ahnung, warum hat sich Nicolas Flamel die Aufnahme in einem Buch verdient? Und wir sollten vielleicht mal in der verbotenen Abteilung nachschauen, aber da darf man ja nicht rein ohne Erlaubnis. Hagrid, was sagst du denn dazu? Also es ist so nicht gerade so die idealste.
Auch schön, dass sie ihn fragen, quasi während er 12 Turmhöhe Weihnachtsbäume in die große Halle schleppt, wo ich mir denke, ich glaube, es sieht noch geiler aus wie im Film Weihnachten dort. Also wenn da wirklich alles so magisch ist, und ich glaube, das kann, gibt's einen besseren Ort, um Weihnachten zu feiern, als in so einem Schloss mit so vielen geilen Weihnachtsbäumen und den ganzen.
Ich war mal zu der Winterzeit, war ich mal in den Warner Brothers Studios in London. Also da, wo die Filme gedreht wurden. Und das war schon sehr, sehr, sehr magisch auf jeden Fall.
Ich stelle mir halt auch vor, Hogsmeade bei Winter muss halt das Allergeilste überhaupt sein, oder?
Ja, also das war, also in den Universal Studios ist quasi da immer Winter. Also nicht vom Wetter her, sondern die Häuser sind so mit Schnee bedeckt. Die sind so modelliert quasi. Und das sieht auch immer sehr, sehr schön aus.
Es gibt auch keine Sommerbilder von Hogsmeade in den Filmen, oder? Es ist irgendwie immer, wenn man in Hogsmeade ist, ist es gleichzeitig Winter.
Ja.
Also ich müsste jetzt nochmal...
Es ist halt entweder Schnee oder kein Schnee. Also ich glaube, es ist jetzt nicht so... Ich glaube, generell ist Hogsmeade kein... Kein oder Sommer. England ist halt auch einfach kein Sommerland. So. Halt
oder die Leute Italien. Einfach mit beide Badeklamotten so in die Kleidung. So.
Ja.
So ein bisschen surreal. Wobei, eine andere interessante Frage, gibt es Zauberer auf Hawaii?
Bestimmt.
Und wo tun die denn ihren Zauberstab hin? Nun gut.
Wieso? Meinst du, die laufen ja immer nackt rum auf Hawaii oder was?
Nein, nein, wegen Badeklamotten, das war der Gag.
Ja, aber die haben ja auch Hosentaschen.
Ja, okay.
Das war ein Scheiß-Gag.
Ja, okay, sorry. Salty Sandra hier. Naja, gut.
Genau.
Auf jeden Fall wird dann gesagt, wir sollten, oder es wird vorgeschlagen, in die Bibliothek zu gehen und weiter nach Nikolaus Flamel, der tatsächlich so ausgesprochen wird in dem Hörspiel.
Flamel?
Ja, jedes Mal. Oh Gott, also jedes Mal stellst du für mich ein bisschen Nackenhaar hoch, weil ich denke, das ist Flamel. Wobei es wahrscheinlich, glaube ich, umgekehrt war, als ich das zum ersten Mal den Film gesehen habe, weil da wird ja erstmal Nicolas Flamel verwendet, mit der Betonung her.
Ja. Jedenfalls sagt Hermine ihnen dann, dass sie das noch machen sollen, während Hermine weg ist. Also sie gibt ihnen quasi die Aufgabe. Und dann sehen wir quasi das erste Mal oder lesen wir das erste Mal, dass Harry und Ron Zaubererschach spielen. Mhm. Was uns ja später auch nochmal zugutekommt, dass Harry das jetzt schon lernt. Und ich finde es ganz witzig, wie es da beschrieben wird, weil Ron kennt seine Figuren halt so gut, dass sie quasi mühelos seine Gedanken lesen können quasi und dann das spielen, was er möchte. Und Harry hat die Figuren von Seamus ausgeliehen und die halt irgendwie gar nicht, also die ihm halt gar nicht vertrauen und jeden seiner Züge in Frage stellen. Das, was ich sehr witzig finde, weil im Film, finde ich, kam es nicht so rüber, dass die Figuren ja so auf ein Eigenleben, sondern einfach nur folgen quasi.
Ja.
Und das finde ich eine sehr witzige Vorstellung, weil ich meine, wir haben ja hier auch schon Schach gespielt und ich stelle es mir sehr witzig vor, wenn ich sage, also wenn die Figuren auf uns hören würden.
Vor allen Dingen, es ist mein Schachspiel, die würden natürlich dann alles daran setzen, so dich davon abzubringen, einen guten Move zu machen.
Das stimmt.
Aber das finde ich auch interessant, vor allen Dingen, weil dann auch so ein bisschen die Unbeholfenheit von Harry mit diesem Schachspiel umzugehen, dann sehr deutlich wird dadurch, dass ihm noch nicht mal die Figuren folgen.
Ja.
Dass er dann irgendwie so denkt, okay, ich weiß grob, wie Schach funktioniert, aber die Figuren wollen einfach nicht so, wie ich will. Und so kann es ihm ja schon mal gehen, wenn man etwas unerfahren bei einem Spiel ist.
Jetzt wachen wir aber. Jetzt geht's los mit dem Weihnachtsmorgen. Die beiden sind schlafen gegangen nach dem Schachspiel und wachen auf. Und es ist der Weihnachtsmorgen. Und Ron ist ganz fröhlich und schreit frohe Weihnachten durch. Nicht schreit, sondern schläfrig.
Frohe Weihnachten!
Nein, er ist sehr schläfrig. Und auch Fred und George kommen später dazu. Und Harry bekommt sogar ein kleines Geschenk, würde ich jetzt mal so sagen, von Tante Petunia und Onkel Vernon. Und zwar ein 50-Pence-Stück auf einem Zettel.
Genau, aber es ist ja immerhin etwas. Ne? Also ich glaube, es ist immer noch mehr, als das, was er jeweils bekommen hat von den beiden.
Ja, das stimmt.
Aber ich glaube, wahrscheinlich der Versand, obwohl es sind Eulen, wahrscheinlich kostet das gar nichts. Aber ich wollte gerade sagen, allein der Versand wäre schon teurer als das Geschenk selbst. So.
Ja.
Aber er kriegt noch ein anderes tolles Geschenk, und zwar einen Original, Hashtag Trademark, Copyright, Weasley-Pulli.
Ich hätte auch gern so einen. Ich war so oft davor, mir so einen zu kaufen.
Gibt's die da?
Ja, die gibt's die.
Mit allen Buchstaben, oder?
Nee, nur mit denen. Ach so. Also, habe ich zumindest nicht gesehen.
Nur mit R, W, F, G.
R, W, F, G?
Also, Ron.
Ja.
Walter. Fred und George. Nee. Aber ich glaube, ich würde mir tatsächlich einen Air-Pulli dann holen.
Ja, okay, gut. Robin. Das macht ja auch Sinn.
Ja, hätte ich auch gern.
Ja.
Vor allen Dingen, ich finde es aber sehr cool, dass Harry halt einen bekommt in Smaragdgrün.
Mhm, wie seine Augen.
Irgendwie, genau, wie seine Augen.
Oh, yay.
Und Ron in Kastanienbraun, obwohl er es gar nicht mag.
Ja, aber ich finde es schön, dass auch Fred und George sind ja auch im Raum und die haben auch so einen Pulli bekommen. Mhm. Und ich glaube, das ist schon ein großes Ding für Harry, weil man hatte irgendwie nie so richtig eine Familie, zu der man zugehörig ist. Und auf einmal gehörst du halt zu dieser gigantischen Familie und sie überschüttet dich so mit Liebe und Geschenken und es ist so das Beste, was man jemals erlebt hat.
Weil er bekommt direkt so eine Familienuniform
in
dieses Pullis so und dementsprechend auch noch ein paar Kekse noch dazu und es ist wirklich so, Molly Weasley ist halt aber auch so eine Person, die, glaube ich, einfach Sympathie ausstrahlt, diese mütterliche Wärme und ich glaube, selbst wenn Harry da überhaupt keinen Bock drauf hätte, würde sie das trotzdem machen.
Ich hoffe, ich bin irgendwann so eine Mutter wie Molly Weasley.
Ja, immer mit Strickzeug dabei, mit deinen neuen Kindern zum Bahnhof bringen.
Oh Gott. Ja, aber der Pulli ist nicht Harrys einziges Geschenk, denn er hat noch ein Geschenk unter dem nicht vorhandenen Baum. Und zwar ist es der unsichtbar machende Umhang.
Genau,
der Tarnumhang. Genau. Wow, das habe ich sehr viel komplizierter ausgedrückt, als es hätte gemusst. Der Tarnumhang.
Aber es wird auch sehr lange weirdly beschrieben. Also fließendes Silbergraues glitt auf dem Boden. Und erst später hat man dann vom Schreiber oder von Joanne K. Rowling dann bekommen, okay, das Ding heißt jetzt aber Tarnumhang.
Ja.
Ihr wisst, was es macht.
Harry weiß zuerst gar nicht genau, was es ist und sieht nur, dass es ein Umhang ist, zieht ihn dann an und auf einmal ist alles irgendwie verschwunden von seinem Körper. Also seine Füße sind weg und die waren verschwunden. Aber Ron wusste zum Glück auf jeden direkt, dass es sich um einen Tarnumhang handelt.
Genau.
Und Harry bekommt noch die Nachricht, dass dass sein Vater ihm den Umhang bis zu seinem Tode zur Aufbewahrung überreicht hat. Also wir gehen mal davon aus, dass es Dumbledore war, der diese
Ist das so Schrift eindeutig?
Aha, findest du nicht?
Das habe ich mich ja auch gefragt, aber es könnte ja genauso gut auch Sirius Black sein.
Aber der sitzt ja in Azkaban.
Ja, ja, aber vielleicht hat er das irgendwo hinterlegt, bis halt Harry dann quasi in Hogwarts ist, weißt du, was ich meine?
Ja, aber wo?
Ja, also ich finde, es gibt immer noch so ein paar andere Leute, die es eventuell auch noch
McGonagall könnte
es. McGonagall habe ich dann auch überlegt. Wen gibt's denn, gäbe es denn noch,
der... Lupin. Vielleicht.
Hatte der so viel? Ja, doch, klar. Er hatte viel mit dem Vater zu tun.
What?
Ich war gerade...
Oh mein Gott.
Ja, aber das Ding ist halt, wir kennen ja die ganzen Personen noch nicht. Deswegen ist es so ein bisschen blöd. Und das Einzige, was wir an Hinweis haben, ist, dass es eine enge, verschlungene Handschrift ist. Also wenn wir das irgendwann nochmal lesen, notieren wir uns das mal im Hinterkopf.
Das tut bestimmt weh, sich das da zu notieren.
Ja.
Es gibt noch so ein paar Reibereien. Percy kommt zu den Leuten, also zu der Gruppe hinzu.
Mhm.
Und es gibt noch ein paar Wir-hassen-Percy-Sprüche, die aber nicht wirklich zur Geschichte beitragen. Es ist halt einfach so ein wohliges Gefühl von eine kleine Familie verbringt Weihnachten zusammen.
Ja, und vor allem Percy wird gezwungen, den Pulli zu tragen, weil er gar nicht möchte.
Ja.
Und wird dabei quasi gefesselt von dem Pulli, während er einfach von Fred und George übergezogen wird. Ein tatsächlich wichtiger, man würde fast sagen, Plot-Gegenstand ist tatsächlich die Packung Schokofrösche, die sie von der Hände noch bekommen haben.
Das
oder Harry bekommen hat. Denn das wird später noch wichtig. Und dann gibt's erstmal schön geil Futter in Form von einem Weihnachtsmahl. Wo, ja, wir haben wieder die ganzen Aufschlüsselungen von niedlichen Cocktailwürstchen, Schüsseln voller Buttererbsen, Silberterrinen voller dicker, sahnigen Braten, Satz, Preiselbeersoße und so weiter und so fort. Also überall ganz viel Kram, der schön
hergerichtet wurde. Ich finde es auch sehr witzig. Oder verrückt auch, dass die ganzen Lehrer ja auch in Hogwarts bleiben, dadurch, dass Schüler da sind. Haben die denn keine Familie
mit denen? Ich glaube, es ist ähnlich wie bei, also ich denke mal, da werden halt ein paar da sein.
Ja,
wahrscheinlich. Die Bereitschaft und ein Großteil wird halt wahrscheinlich nach Hause gehen. Wobei, zugegebenermaßen, wo wohnt eine Professor McGonagall oder wo wohnt ein Dumbledore?
Die wohnen ja alle im Schloss.
Eben.
Ja, das stimmt schon.
Wenn du quasi ein Schloss für dich hast, mehr oder weniger, oder das ist ja generell dieser Internatsgedanke, ist halt schon, das ist halt so eine gemeinschaftliche Wohnung, die halt auch, das hat ja auch irgendwie seinen Reiz, dass du quasi immer Leute dann da hast, die auch damit wohnt.
Das stimmt. Ich aber auch sehr witzig finde, ist, dass die Lehrer sich ordentlich einen hinter die Binde kippen und alle ein bisschen angeschakert sind, dass Hagrid auch ein bisschen mit McGonagall shakert und sie auch auf die Wange küsst.
Hier Hagrid x Professor McGonagall Fanfiction einfügen.
Ganz genau. Ganz weirde Konstellation, ganz komisch. Ja.
Ich finde es auch noch ganz kurz ein bisschen früher, etwas höher, wo wir gerade waren, gibt es tatsächlich Zauberknallbonbons, die, man kennt das ja vielleicht, wo man so dran zieht, da ist so ein kleines Plastikspielzeug drin.
Mhm.
In der Regel ist da ja immer was drin, was auch physisch gesehen da reinpasst. In der Zauberwelt ist natürlich was anderes. Dementsprechend gibt es einen Hut eines Admirals, mehrere lebende weiße Mäuse und ganz viel verschiedene andere Kram. Unter anderem, glaube ich, später zieht noch jemand ein Zauberer-Schachspiel komplett raus. Und es ist komplett verrückt, was in diesem Bonbon alles drin sein könnte. Und da merke ich auch, allein mit solchen Kleinigkeiten würde mich die Zaubererwelt schon komplett kriegen. Weil ich dann denke, wie geil ist das, einfach so eine kleine Mini-Überraschung dann zu haben, die aber dann so geil ist, wie du kriegst noch ein neues Schachspiel.
Ja, das so, ist schon cool.
Sehr, sehr geil.
Nach dem Mahl geht Harry vollgestopft wieder zurück in den Gemeinschaftsraum und in sein Schlafgemach und denkt noch ein bisschen darüber nach, wer ihm denn den Umhang vielleicht geschickt haben könnte. Ja, also das können wir ja auch nur vermuten. Wir wissen, also ich glaube, es wird nie aufgelöst, wer den wirklich schickt. Ich glaube, es gibt ein paar Hints zu Dumbledore, dass er ihn zwinkert und sowas, aber also anzwinkert.
Ja, ja gut, er taucht ja dann auch auf. Also er hat ja schon auch Knowledge darüber, dass Harry den hat und dass er dann auch frei damit herumwandert. Aber, wie du schon sagst, er denkt darüber nach und dann gebrauche ich ihn klug. Ach ja, wir müssen ja noch was herausfinden in der Bibliothek. Und plötzlich durchströmt ihn Energie und er steht auf und geht erstmal alleine mit dem Schlafmantel, mit dem Unsichtbarkeitsmantel quasi raus in die Bibliothek und auf den Weg in die verbotene Abteilung.
Genau, wo er noch kurz einmal von Filch quasi gesehen wird, aber nicht gesehen wird. Also Filch schaut durch ihn durch und er wird auch, die Szene finde ich ganz gut, weil sie auch im Film genauso ist, mit dem schreienden Buch. Also das Buch, was ihn quasi anschreit und dadurch wird Filch quasi, geweckt. Er alarmiert, ist gut, genau. Und dann muss er erstmal ein bisschen fliehen, weil natürlich auch Mrs. Norris ihn sehen könnte, wenn er den Tarnumhang abnimmt. Und
er fragt sich das halt, ne? Funktioniert der Tarnumhang auch bei Katzen? Was eine legitime Frage ist.
Was denkt man denn? Stell dir vor, Miss Norris sieht den und Filch halt einfach nicht.
Ja, oder halt, ich denke zum Beispiel an Hunde, die ja auch sehr viel mehr Gerüche und so weiter wahrnehmen. Da ist der Tarnumhang auch Gerüche abweisend oder macht er denn Gerüche unriechbar? Eher nicht wahrscheinlich. Und dann denkt man sich, ist der wirklich so gut, wie er denn, ne?
Ja. Zu aller Verzweiflung kommt dazu auch noch Snape, der Filch bei der Suche unterstützt, aber sie werden beide halt nicht fündig und finden Harry nicht, weil dieser sich um die Ecken schlängelt und in einen Raum geht, der aussieht wie ein nicht mehr benutztes Klassenzimmer. Wo ich mich auch frage, also wir wissen ja später, dass da der Spiegel drin steht, um den es dieses Kapitel gibt, aber ist es vielleicht der Raum der Wünsche?
Vermutlich, aber warum sollte denn der Spiegel da drin sein?
Ja, aber gibt es einen sicheren Platz als Versteck, wenn du nicht willst, dass deine Schüler das finden?
Aber das Ding ist doch, beim Raum der Wünsche ist doch, dass der immer die Form annimmt von dem Raum, den du gerade brauchst. Und er braucht dann halt deswegen halt dieses nicht benutzte Klassenzimmer, irgendeinen Raum, der halt nicht auffällig ist. Warum sollte dann dieser riesige Spiegel da drin stehen? Es gibt ja dann später sogar noch die Szene, wo der Raum der Wünsche quasi zu so einem Lager von allerlei Sachen, die versteckt worden sind, quasi wurde. Und da ist er ja auch nicht isoliert da, weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß nicht, aber weil dieser Raum, wo er sich drin verstecken kann, kommt schon sehr gelegen auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, vor allen Dingen, Spoiler Alert, die gehen ja später nochmal dahin. Und da haben sie auch Probleme, den erst zu finden. Und wenn das nicht sogar die Regeln vom Raum der Wünsche ist, sondern irgendwie dreimal den Gang irgendwie dran laufen musst oder sowas, oder musstest du dir ganz stark vorstellen,
was du wünschst,
Genau. Und dann taucht er quasi erst auf. Das würde die Theorie unterstützen, wobei ich da, wäre immer noch so ein Ding, okay, dann müsste er sich ja schon den Spiegel in der Hegib irgendwo quasi vorgestellt haben.
Ja.
Was dann immer so eine
Sache
ist. Genau.
Jedenfalls steht der Riesenspiegel dann da im Raum. Und ich lese es jetzt nicht rückwärts vor, weil das kann ich nicht.
Ich versuch's mal.
Ja, mach mal.
Ner hegibs re ni drebas tilt nanit naniditz zin.
Genau. Umgedreht, wenn man es rückwärts liest, nicht dein Antlitz, aber dein Herz begehren, steht auf dem Spiegel eingraviert.
Okay. Ja, sich die Leerzeilen oder diese Leerstellen, die haben es bei mir, wo ich gerade dachte, was zum Teufel soll das denn heißen? Aber natürlich,
klar. Genau, nicht dein Antlitz, aber dein Herz begehren.
Und damit hast du quasi schon das Rätsel gelöst, warum Nahegib heißt.
Genau.
Weißt du, wie er auf Englisch heißt?
Arised, Desire.
Ach so, ja, Arised, okay, klar.
Ja.
Weil ich fand den Namen
immer... Oder Reset oder so, keine Ahnung, wie sie es aussprechen.
Aber ich fand den Namen immer sehr cool auf jeden Fall, weil er halt so, keine Ahnung, er wirkt schon, auch wenn ich das jetzt so umgekehrt gerade vorgelesen habe, es wirkt schon so wie alte Runen, so ein bisschen elbisch von Herr der Ringe vielleicht. Aber dann ist die Erklärung dann doch so leicht. Und es wird halt nie aufgelöst, warum er jetzt eine Hecke beißt. Das heißt, wenn du irgendwann darauf kamst, quasi das mal umgekehrt zu lesen, dann hast du eine komplett neue Erleuchtung gehabt. Und ich muss sagen, als Kind, ich habe es einfach so hingenommen, dass das Ding eine Hecke beißt. Ich habe nie drüber nachgedacht. Ja, das stimmt schon. Irgendwann mal in so einem Trivia-Video irgendwann mitbekommen, ach übrigens, das ist Begehren.
Ja.
Und so, interessant.
Ja.
Harry, und er schaut rein und,
Ja, ist gut.
Und sieht eine ganze Ansammlung von Menschen. Er dreht sich natürlich um, weil natürlich...
Gott, ich würde mir in die Hose machen, ne? Wenn ich in einem Spiegel gucke und hunderte von Menschen, oder nicht hunderte, aber sehr viele Menschen sehe.
Ja.
Und eigentlich in einem leeren Raum stehe.
Vor allen Dingen, er kann ja nicht mal, er weiß ja gar nicht, wie seine Eltern aussahen und sowas.
Ja.
Also irgendwann kommt er dann auf den Trichter, dass es halt seine Familie sein muss, aber ich würde mir, glaube ich, auch ordentlich erstmal Angst machen, da hingegen.
Er sieht halt eine Frau, eine sehr schöne Frau, mit dunkelrotem Haar und ihre Augen waren genauso wie seine. Und ich glaube, das ist dann der Punkt, der sich ja auch durch die ganzen Bücher zieht, der Vergleich mit Lillys Augen, dass er dann merkt, okay, das ist meine Mutter. Und Harry stellt fest, dass er zum ersten Mal in seinem Leben seine Familie sieht.
Und auch hier nochmal Shoutout auf die absolut gehirnverbrannte Entscheidung. Die zwei Schauspieler, die dann Lily Potter später im Film darstellen, einmal im ersten Film und einmal dann in die Flashback-Szene im letzten Film, glaube ich. Dass einfach beide noch nicht mal die Augenfarbe von Daniel Radcliffe haben.
Ja, aber Daniel Radcliffe hat ja blaue Augen.
Ja, ja, klar, aber er hätte ja trotzdem sagen können, um halt in einem Ton zu bleiben, wir casten halt eine mit blauen Augen.
Ja.
Er hatte ja ein paar Szenen, hat er ja diese grünen Kontaktlinsen,
ich
habe es auch schon mal erwähnt.
Aber
er hat ja hat die nicht vertragen, deswegen hat man die irgendwann weggelassen. Und ist einfach komplett bescheuert. Und zeigst du sie auch noch mit den Augen in Vollbild in dieser Serie, in diesem Film und denkst auch, was ist denn mit solchen Leute?
Ja.
Die grünen Augen, die man nicht sieht, sondern sie sind braun und Daniel Radcliffe hat blaue Augen.
Ja.
Vielen Dank für gar nichts. Nun gut. Auf jeden Fall, er verliert sich auch so ein bisschen und presst halt die Hand an den Spiegel.
Genau.
Und flüstert dann irgendwann nach einer gewissen Zeit. Genau, ist sehr sehnsüchtig. Sagt er kommt wieder und
tut das, was man immer erstmal tun würde, holt seinen besten Freund.
Natürlich, erstmal, boah, das musst du sehen, du musst es nicht glauben. Und sie gehen noch in derselben Nacht, gehen sie dahin, ne?
Ja, genau. Ich glaube aber, wenn mir das passieren würde, die nächste Nacht,
ja.
Ich glaube, wenn mir das passieren würde, ich würde dir das erst am nächsten Tag erzählen, weil ich würde dich nicht wecken wollen.
Aus Respekt.
Naja, gut, davor, dass du mich anschreien würdest, wenn ich dich wecken würde.
Aber zugegebenermaßen, das ist nochmal quasi was, ich weiß nicht, hast du schon mal darüber nachgedacht, was du darin sehen würdest?
Ja, schon. Ich weiß aber nicht so richtig irgendwie.
Ja, es ist halt schon ein bisschen weird, ne? Man weiß nicht ganz genau, was man dann irgendwie zeigen wollen würde, aber wenn es sowas Einprägendes wäre, wie wenn du jetzt keine Eltern hättest und du willst auch immer deine Eltern da sehen, dann wirst du, glaube ich, auch so ausreichend, wie man da wäre,
ja,
oder scheißegal, wenn ich schlafen würde.
Ja, das stimmt.
Wobei er es ja halt auch, wie gesagt, er erzählt es ja auch am nächsten Morgen. Ist ja, Ron sagt ja sogar noch, du hättest mich ruhig wecken können mit so einer Mine. Und dann meinte er so, ja, nee, komm am nächsten Morgen mit. Ich würde gerne mal deine Mom und deinen Dad sehen. Das ist auch so ein schöner menschlicher Moment ist von Ron, dass er einfach mal so sagt, so, ja, klar, warum nicht? Ich würde ihn gerne mal kennenlernen.
Ja. Da lädt er ihn auch ein, den Sommer bei sich zu verbringen. Also Ron lädt Harry ein, weil Harry dann sagt, ja, ich würde auch mal die Weasleys kennenlernen, einfach alle. Und dann sagt er, ja gut, dann komm doch einfach im Sommer vorbei, weil die leben halt.
Ja.
Ja.
Das ist ja schon Foreshadowing, was halt im nächsten Buch passieren wird.
Genau.
Und dabei noch ein kleiner Nebensatz, der hier fast untergeht. Flamel hatten sie fast vergessen. Also das hat halt komplett schon den Schauplatz nach hinten verlagert. Also jetzt geht es erstmal wirklich nur um diesen Spiegel.
Genau. In der nächsten Nacht quetschen sich Harry und Ron unter den Tarnumhang und begeben sich wieder zu dem Spiegel. Und Ron kann dann erstmal reinschauen und sieht nicht, wie erwartet, irgendwie tote Vorfahren oder sowas, sondern wie er den Quidditch-Protokoll in den Händen hält und Mannschaftskapitän ist und Schulsprecher ist, genau.
Mhm.
Und dann fragt der Harry, vielleicht zeigt der Spiegel ja auch die Zukunft. Aber dann meint Harry natürlich, das ist ein bisschen schwierig, wenn meine ganze Familie tot ist.
Vor allem weird, dass Ron das überhaupt vorschlägt.
Ja, schon ein bisschen taktlos auch.
Wirklich. Aber wo er wiederum Takt bewiesen hat, ist am Anfang der Seite, wo Ron ganz kurz fragt, weil sie zogen ja fast eine Stunde durchs durch die Korridore, fragt dann Ron auch so, geht's dir gut? Du guckst so komisch. Was halt schon so ein Foreshadowing ist auf den Wahn, den Harry so ein bisschen entwickelt in diesem Spiegel.
Genau.
Und ja, wie gesagt, hier schon der erste Hinweis, was Nagy wirklich einem zeigt.
Genau.
Ja.
Und Ron möchte Harry dann so ein bisschen ablenken und sagen, komm, wir spielen Schach oder wir gehen zu Hagrid. Aber Harry ist merkbar einfach schon dem Spiegel so, ja, unterlegen, weil er einfach nur noch nachts dahin gehen möchte und seine Eltern sehen möchte, verständlicherweise. Und das macht er dann auch in der dritten Nacht. Dort ist er dann, wenn er ankommt, jedoch nicht alleine, sondern es sitzt niemand Geringeres als Albus Dumbledore auf einem der Tische neben dem Spiegel.
Ich stell dir mal vor, du gehst jetzt zu diesem Spiegel und siehst jeden Abend dann andere Leute, oder was ist andere Leute, aber hier fremde Menschen erstmal.
Ja.
Auf einmal spricht man an. Ja. So aus dem Nichts.
Ja.
Er sagt dann auch, nun wieder da, Harry. Und dann, genau wie es hier beschrieben ist, als ob sein Inneres zu Eis erstarrt wäre, würde ich mich halt auch so, oh Gott. Und dann sitzt da der ehrwürdige, etwas verrückte, aber dann doch ja sehr machtvolle Albus Dumbledore.
Genau. Der, wo es mir auch aufgefallen ist, das ist das erste richtige Gespräch zwischen Harry und Dumbledore.
Ja, das stimmt.
Seitdem Harry auf der Schule ist oder generell, seitdem Harry lebt. Und es ist auf jeden Fall ein komisches Gespräch, weil er sagt auch merkwürdig, wie kurzsichtig man werden kann, wenn man unsichtbar ist. Das finde ich irgendwie sehr lustig, weil Harry halt alles um sich herum vergisst und nur noch den Spiegel im Blick hat.
Ich finde es auch schön, dass das Dumbledore auch noch sagt, so, ich brauche keinen Umhang, um unsichtbar zu werden, was hier schon ziemlich eindeutig zeigt, dass er auch weiß von dem Tarnumhang, was wieder die Theorie von dir stützen würde, dass er ihn...
Wobei ich mir aber auch dahin geschrieben habe, what the fuck, weil was hat er für eine Macht, dann unsichtbar, also wie kann er unsichtbar sein?
Es muss doch Zauber geben, um unsichtbar zu werden, oder nicht?
Naja, also muss es das geben? Ich glaube halt nicht, weil sonst wäre der Tarnumhang ja nicht eins der Heiligtümer des Todes.
Naja, aber es gibt ja auch andere Tarnumhänge. Das ist ja,
nicht, ja, aber nicht der.
Also das ja klar, der ist einer der Heiligtümer des Todes, aber es gibt andere Tarnumhänge, die halt dann nicht so die ihre Wirkung irgendwann verlieren nach einer Zeit, aber die halt ähnlich funktionieren. Deswegen kennt auch Ron zum Beispiel den Tarnumhang. Also er hat ihn als solches erkannt. Und ich glaube halt schon, dass es zumindest so temporäre Möglichkeiten gibt, unsichtbar zu werden. Und ich weiß gar nicht, es gibt ja auch diesen Apparierschutz in Hogwarts. Funktioniert der dann auch innerhalb von Hogwarts? Oder kann Dumbledore zum Beispiel als jemand...
Der kann in Hogwarts apparieren.
Ja, genau.
Ja, das dann, kann der, aber auch als Einziger.
Dann ist es auch zum Beispiel eine Möglichkeit, wie er das erklären könnte.
Dumbledore erläutert uns dann nochmal, was genau der Spiegel macht.
Mhm.
Denn er zeigt uns nicht mehr oder weniger als unsere tiefsten, verzweifelsten Herzenswunsch.
Mhm.
Und das ist schon auf jeden Fall, deep auch, ne? Also logischerweise, das, was Ron halt will, ist herausstechen von seinen Geschwistern und auch was erreichen, und Harry möchte halt einfach eine Familie haben. Und ja, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen cute auch.
Definitiv. Vor allen Dingen halt auch so ganz nebenbei, aber im Subkontext wird ja auch klar, wie gut Dumbledore seine Schüler kennt.
Mhm.
Weil er erzählt hier halt auch so ganz kurz so, ja, mein Ron wird gezeigt als Schulsprecher. Und dann meinte er so, ja, klar, Ron Weasley, ne, der immer im Schatten seiner Brüder gestanden hat, der sieht sich ganz alleine als Bester von allem. Das heißt, er muss die Weasleys kennen, er muss die Brüder von den Weasleys kennen, er muss wissen, was die Weasleys bisher im Leben alles erreicht haben.
Mhm.
Was natürlich, ne?
Aber die Weasleys sind ja auch eine bekannte Familie.
Das stimmt. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass der dieser Art von Schulleiter ist, der auch ein random Hufflepuff würde auch sagen. Ja, klar, ich habe schon deine Oma und Opa, die waren schon in der Schule sozusagen.
Ja.
Das ist sehr beeindruckend.
Dumbledore erläutert aber auch nochmal die Gefahr des Spiegels, weil er sagt, es gab Menschen, die vor dem Spiegel dahingeschmolzen sind, verrückt von dem, was sie sahen, und andere sind wahnsinnig geworden, weil sie nicht wussten, ob ihnen der Spiegel etwas Wirkliches oder auch nur etwas Mögliches zeigte. Und dann habe ich mir nur notiert so, okay, Bro, also das ist schon Menschen, die dahingeschmolzen sind von dem Spiegel. Und ich meine, wir sehen auf jeden Fall, dass Harry affin ist, da sich zu verlieren, aber das ist schon
Es ist halt sowas, was man, also ich kann das, glaube ich, schon nachvollziehen, weil auch ich hatte manchmal so Gedanken oder so Träume, gerade so eher so in der jüngeren Zeit, wo man noch nicht ganz genau weiß, in welche Richtung das irgendwann mal hingehen soll, oder was so der große Plan irgendwann ist, irgendwas erreichen zu wollen. Und dann halt ist man so von dieser Zielbildung quasi paralysiert, dass man gar nicht mehr vorankommt. Und ich glaube, das ist halt das Schöne bei einer Zielgebung, aber auch die Gefahr bei so einer Zielgebung ist, dass man sich halt zu sehr das ausmalt, wie schön das werden könnte,
ja,
ohne dabei halt realistisch zu bleiben. Und ich glaube, in diese Richtung geht halt auch dieser Spiegel, wo man sagt, okay, das ist wirklich der verzweifelste Herzenswunsch, der hier dargestellt wird. Also das, was du dir im Optimalfall noch nicht mal vorstellen kannst, dass du es überhaupt wolltest, aber es trotzdem so Nummer eins ist. Und das halt, ja, es gibt ja auch, glaube ich, diese, ist es eine griechische Legende von einem Schönling oder so, der sich halt in der Spiegelung, in der Reflexion, in dem Teich quasi selbst verloren hat und dann irgendwo quasi reinfällt und ertrinkt.
Ja.
In die Richtung geht's halt. Und das ist halt, ja, ist schon krass, aber halt auch eben krass gefährlich.
Ja, genau.
Und dann kommt noch halt eine Frage, die wirklich, also er reflektiert es ja auch dann später, dass es halt eine sehr private Frage ist, aber was Dumbledore denn sehen würde, wenn er in den Spiegel guckt. Und er sagt daraufhin, ein paar, er sieht sich dastehen mit ein paar dicke Wollsocken in der Hand haltend. Was natürlich wieder diese Ulkigkeit von Dumbledore nochmal unterstreicht. Aber ja, ist das wirklich eine Frage, die man einfach so beantworten kann oder antworten möchte, je nachdem, was man da
sieht? Kommt drauf an, was man sieht wahrscheinlich. Aber ja, vorher ist vielleicht noch relativ wichtig, dass Dumbledore Harry bittet, nicht mehr den Spiegel aufzusuchen und ja, der auch eh wegtransportiert wird.
Genau.
Also ja, damit ist das Thema dann halt auch irgendwie durch. Und ich finde es schade, dass Dumbledore dieses Weihnachten wieder kein Paar Socken bekommen hat, wie er sagt, und sich deswegen einfach Wollsocken wünscht. Und ich meine, was musst du im Leben erreicht haben, dass du hier einfach nur Wollsocken in diesem Spiegel siehst?
Wobei da natürlich auch wieder der Punkt kommt, wo dann Harry sagt, okay, er kann sich auch gut vorstellen, dass Dumbledore vielleicht nicht ganz die Wahrheit erzählt hat.
Weiß.
Na, ich glaube schon, dass
es vielleicht irgendwas mit Voldemort zu tun hat oder so.
Ja, irgendwie, so dass er halt, vielleicht wünscht er sich auch einfach den Tod.
Vielleicht.
Einfach nur, weil es halt so eine Lebensaufgabe von ihm ist, seine Schüler zu beschützen. Und sowas. Vielleicht ist es halt auch sowas. Vielleicht sieht er seine eigene Beerdigung voraus. Oder ich weiß
nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht so deep und er sieht einfach nur Wollsocken.
Ja, oder einfach eher mit blauen Haaren.
Oder das?
Wer weiß.
Naja, also wir können noch weiter spekulieren.
Mhm.
Aber das ist das Ende dieses Kapitels.
Genau. Wie hat es dir denn gefallen?
Ich fand es sehr schön, aber es war auch sehr viel drumherum geschrieben. Also die Essentials oder die Hauptgeschichte ging halt erst gegen Ende des Kapitels weiter. Aber es war so ein Feel-Good-Ding mit Weihnachten und die Weasleys waren da und den Geschenken. Also ich fand's sehr schön. Und du?
Genau genommen ging ja die Hauptgeschichte gar nicht weiter. Ja. Es wird ja sowieso, es wird ja nach hinten geschoben quasi. Aber wir haben natürlich die wichtigen Gegenstände in Form von, ne, der Spiegel in Hagrid wurde eingeführt, wir haben den Tarnumhang jetzt als wichtiges Element von Harry, wir haben die erste Interaktion mit Dumbledore und Harry, was halt auch nicht unwichtig ist, und ja, all diese Elemente werden früher oder später im Buch ja nochmal Gewichtung finden, deswegen in gewisser Weise haben wir den Plot schon vorangetrieben, aber ohne zu merken, dass wir den Plot vorantreiben, weil wer Nicholas Flamel ist, Flamel. Keine Ahnung. Vielleicht werden wir es im nächsten Kapitel, Nicholas Flamel, herausfinden.
Ob das passiert? Wer weiß.
Wer weiß. Was hat er denn nur gemacht? Und hat es vielleicht irgendwas mit dem Stein der Weisen zu tun, von dem wir immer noch keine Ahnung haben, dass er so heißt und dass er so auftaucht? ja, in dem Sinne, wenn ihr euch vorbereiten wollt für die nächste Folge, dann lest doch schon mal das Kapitel Nicholas Flamel. Und dann hören wir uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann.
Ciao.
Tschüss.